Hi, du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Christian und gemeinsam mit Anja, Katharina und Karin interviewe ich die Anwenderinnen und Anwender der deutschsprachigen Liberating Structures Community. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute spreche ich mit Anne Schreiber und Marco Schloss. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, danke, dass wir da sein
Ja.
dürfen.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Dankeschön.
Sehr gerne. Für alle Leute, die euch da draußen noch nicht kennen, mögt ihr euch mal vorstellen, welcher Rolle benutzt ihr die DLS und wer seid ihr?
Hallo, ich bin Anne Schreiber. Ich arbeite als Change Agent in einem mittelständischen Unternehmen und das heißt, dass ich Unternehmenstransformationen, Veränderungsprojekte begleite, eben durch Dialogformate, die ich anbiete für die Mitarbeitenden oder konkrete Workshops moderiere oder auch eben in der zentralen Kommunikation unterstütze, wie man die Veränderungen für die Mitarbeitenden irgendwie verstehbar, greifbar und für Führungskräfte auch gut umsetzbar macht.
Und in der Rolle benutzt du auch Liberating Structures?
Genau, ich benutze Liberating Structure da sehr viel. Gerade für das Thema Dialogorientierung bietet sich das immer sehr, sehr gut an, gerade Großgruppenveranstaltungen oder Formate. Genau, aber eben auch in Workshops ganz massiv, da ich der Meinung bin, dass tatsächlich die Gruppen zu besseren Ergebnissen kommen in der Anwendung von Liberating Structures.
Sehr schön, danke. Marco, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich bin Marco Schloss. Ich bin vom Beruf tatsächlich ein echter HR Master, HR Coach, der für einen größeren Finanzdienstleister in dieser Rolle unterwegs ist. Ich betreue dort mehrere Teams, in klassischen Scrum-Prozessen, aber auch, was die Weiterentwicklung angeht, in der agilen Transformation. Das heißt, dem Unternehmen zu helfen, zu unterstützen, diesen Transformationsprozess zu begleiten, zu entwickeln und voranzutreiben, in Anführungszeichen. Und ich benutze LS eigentlich in sämtlichen Kontexten, die damit zu tun haben. Ja, sei es das klassische Meeting, wo man schneller oder effizienter zu Entscheidungen kommen möchte, aber auch in Retrospektiven, in jeder Form der Zusammenarbeit, wo du zu Entscheidungen kommen musst, wo du Ideen brauchst, wo die Leute einbinden musst, ist LS für mich ein perfektes Instrumentarium.
Sehr schön. Auch noch vielen herzlichen Dank an dich, dass du unseren Podcast so schön unterstützt und regelmäßig zu den neuen Folgen einen kleinen Post machst. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Was hat euch geholfen, in die Praxis zu kommen? Ja, also irgendwie Einstieg hat jeder von uns gemacht und uns interessiert natürlich und unsere Hörerinnen interessiert auch, wie seid ihr reingekommen in die Praxis?
Tatsächlich habe ich zum ersten Mal Berührung gehabt mit Liberating Structures, weil eine Kollegin von mir sie praktisch angewendet hat und ich quasi als Teilnehmerin auch im Unternehmen sie dann quasi kennengelernt habe. Und bin durch diese Kollegin auch auf die Kasseler User Group der Liberating Structures gestoßen. Und dort habe ich mir dann natürlich irgendwie dann auch Impulse geholt, selber in die Anwendung zu gehen. Und ja, habe es dann nach und nach immer mutig irgendwo mal angewendet. Und so tastet man sich über die Praxis ja immer vor. Genau.
Also bei dir User, also infiziert durch eine Kollegin und dann in die User Group gegangen und dort was.
Genau, ja. Und mittlerweile bin ich selber Organisatorin der Kasseler User Group.
Ja.
Weil, ja, genau, über die Jahre, das ist auch mal sehr schön. Die User Groups sind ja immer sehr offen. Jeder kann mitmachen, mitgestalten und durch einen Wechsel irgendwie hat sich das dann so ergeben. Ja, wir brauchen jemanden, der da die Organisation übernimmt und dann habe ich das übernommen. Und jetzt bin ich quasi ja eher die Erfahrenere teilweise, weil ich schon jetzt seit ein paar Jahren das anwende und freue mich aber eben auch, dass da genau immer neue Leute dazukommen, die so wie ich dann irgendwie sagen, ja, ich habe davon gehört, ich würde gerne mal schnuppern oder wie macht man das denn? Und dann lernt man es ja praktisch einfach beim Ausprobieren.
Ja, sehr schön, danke. Marco, was ist denn passiert damals, dass dich in die Praxis gebracht hat?
Ein Podcast im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt einen schönen Podcast, auch Grüße an die. Mein Scrum ist kaputt, heißt der.
Ah, ja,
und da habe ich eine Folge mit Dante Steinhöfer gehört. Und da ist zum ersten Mal das Wort Liberating Structures und wo es dir helfen kann und wie es dir helfen kann. Und ich fand es eine sehr lustige Folge, weil ständig Daniel oder irgendjemand gesagt, kauf das Buch. Ja, da steht alles drin. Und dann habe ich das Buch gekauft und habe das Buch tatsächlich durchgearbeitet. Und das war für mich so wie die Büchse einer positiven Pandora. Ja, ich bin tatsächlich angefixt worden, habe die ersten Dinge selbst ausprobiert in Workshops und habe gemerkt, es funktioniert echt ganz gut, aber ich möchte mich vernetzen, ich möchte Leute kennenlernen. Dann bin ich zu den Meetups gekommen, da habe ich auch Anne kennengelernt und in den Meetups meine ersten größeren Versuche gemacht, auch in größeren Gruppen sowas zu machen. Habe jetzt eine eigene Community innerhalb unseres Unternehmens gegründet, wo wir regelmäßig die Liberating Structures üben und anwenden. Ja, und jetzt geht es nicht mehr ohne. Das ist der Punkt. Ja, so bin ich in die Praxis gekommen.
Ja. Sehr schön. Das ist das Entscheidungsfindung revolutionieren Buch von Daniel, richtig?
Korrekt, das ist es, ja.
Ah, das habe ich auch. Das ist ein super Klassiker. Also ich nehme es sehr, sehr gerne. Ja.
Ich glaube, es ist die LS-Bibel. Auf jeden Fall, die Original-LS-Bibel ist inzwischen auch übersetzt worden ins Deutsche, und aber Daniel hat halt nochmal seine eigenen, ganz eigenen Dinge hineingebracht und quasi die Bibel erweitert um klassisches Material, wie wir gerade gehört haben, inzwischen der Klassiker.
Ich an der Stelle nochmal, ich liebe seine Zeichnungen auch gerade zu diesen Gruppensettings, ja. Also ich finde das sehr viel einfacher erfassbar, teilweise, wenn ich so kleine Grafiken habe, wie teile ich jetzt die Leute im Raum auf und wer sitzt da wo wie miteinander.
Ja.
Das finde ich super hilfreich.
Also klare Kaufentscheidung, Kaufempfehlung alle da draußen. Wenn ihr das Buch noch nicht habt, legt es euch zu. Ich würde es nicht von Anfang bis Ende durchlesen, weil es ist ein Nachschlagewerk einfach. Ne? Ich muss irgendwie will was wissen über eine Structure. Ich gucke mir die Structure an nochmal im Detail, kriege nochmal Informationen dazu. Und wenn ich nicht die Gelegenheit habe, wie gesagt, Usergruppe zu machen oder mal einen Kurs zu überlegen, dann ist es natürlich ideal, mit dem Buch ein bisschen zu arbeiten, auf jeden Fall. Ja, über welche Liberating Structure sprechen wir denn heute?
Jetzt ist ein stiller Moment entstanden, ja, ich vermute, weil wir vorher schon so oft das Wort geübt haben, über die Symbol Ethnography.
Okay, dann wieso habt ihr gerade diese Structure ausgewählt?
Genau, also ehrlicherweise kam Marco auf mich zu, muss ich dazu sagen. Und zwar sind wir beide Teilnehmende auf der LS Connect gewesen, auf der quasi ja deutschen Community-Versammlung von allen Liberating Structure-Enthusiasten, muss man so sagen, in Köln. Und wir beide hatten uns eben vorher überlegt, lass uns doch gemeinsam eine Session machen und vorbereitend irgendwie dazu mal treffen. Und dann kam Marco mit der Idee, kennst du eigentlich Simple Ethnography? Ich habe es noch nie probiert irgendwie und das wäre doch ideal. Und dann haben wir gemeinsam überlegt. Und ich habe so einen Hintergrund mit dem Thema Community Building und habe gesagt, naja, das wäre doch total spannend, genau an diesem Event zu gucken, was erleben wir denn, wie beobachten wir denn diese Community, die da zusammenkommt, wie verhält sich, was passiert bei diesem Event LS Connect? Und das ließ sich eben einfach super mit dieser Methode Simple Ethnography verbinden, weil das ja quasi eine tolle Methode ist, um auch so ein bisschen so eine Kulturbeobachtung zu machen an diesem Tag. Und so ist die Idee entstanden. Lass uns das nutzen und lass uns dazu eine Session anbieten.
Vielleicht noch ergänzend dazu, weil das, was Anne gesagt hat, mir auch an der Stelle ganz wichtig ist, was diese Struktur angeht. Ich befasse mich sehr viel mit dem Thema systemisches Denken, systemisches Coaching, systemische Organisationsberatung. Und diese Struktur, finde ich, gibt dir eine ganz besondere Hilfestellung, in diese Systemik reinzuschauen, indem du nämlich einfach erstmal in die Beobachtung gehst, bevor du in die Analyse, bevor du in die Bewertung gehst. Deswegen finde ich die Struktur so spannend und auch vielen, vielen Dank an die Anne, dass sie das mitgemacht hat. Das war eine wunderbare Erfahrung.
LS Connect von Birgit Nischak organisiert, findet immer im August, glaube ich, irgendwas in dem Dreh, Juli, August statt. Gibt auf jeden Fall auf LinkedIn auch eine Gruppe, schaut mal rein. Auf jeden Fall, dieses Jahr habe ich es nicht geschafft hinzukommen, dieses Jahr will ich auf jeden Fall wieder dabei sein. Gerade weil man halt wirklich alles, was Rang und Namen in der Szene hat, dort trifft oder halt ganz viele tolle Leute kennenlernt, die LS neu angefangen haben. Von daher ist es eine gute Durchmischung und ganz viele verschiedene Stufen von Erfahrung da. Also lohnt sich auf jeden Fall. Aber nun erzählt doch mal, wie diese Liberating Structure funktioniert. Wir haben jetzt gehört den Namen und wie ihr sie eingesetzt habt auf der LS Connect, um halt die Teilnehmer zu beobachten. Was genau macht man denn nun, um die Liberating Structure durchzuführen?
Genau, also vielleicht nochmal herkommt, wie die Methode ursprünglich ja beschrieben ist oder was die Zielsetzung ist. Man möchte damit ja so ein bisschen verborgene Handlungsabläufe oder das, was so unter der Oberfläche so passiert und was vielleicht auch jemand, wenn er direkt gefragt würde, gar nicht so verbalisieren würde, um das zu erfassen. Das heißt, durch diese Beobachtung und dann Reflexion sehe ich Dinge und kann Dinge dann auch in die Analyse mit reinnehmen, die ich sonst vielleicht gar nicht so fangen würde. Und das Besondere an der Methode ist eben, dass ich mehrere Personen habe. Das heißt, es ist nicht nur eine Perspektive, sondern das sind, also wir waren jetzt auf der Alice Connect, hatten wir, glaube ich, 7 Ethnografen sozusagen. Das heißt, es sind mehrere Personen, die das machen und die unterschiedliche Blickwinkel haben, die dann über den Tag, in diesem Falle war das bei uns ja über einen halben Tag oder Tag, dann beobachten. Und man gibt eben eine spezifische Fragestellung oder das, was beobachtet werden soll, mit im ersten und ja, identifiziert dann, wo sollen die Leute sich aufhalten, was ist sozusagen der Scope, wo sollen sie hingucken. Und dann ja, kommen die dann später wieder zusammen mit den Beobachtungen und man teilt diese Beobachtungen, verschriftlicht die noch und analysiert dann gemeinsam oder reflektiert dann gemeinsam daraus. Und im letzten Schritt versucht man natürlich dann daraus auch abzuleiten. Also das jetzt mal so sehr vereinfacht dargestellt, die Methodik. Und weil wir ja auf der Alice Connect das ist ja so ein Open Space Format gewesen sozusagen, war es eben so, dass wir auf dieser Alice Connect dann einen Pitch gemacht haben und gesagt haben, okay, wir würden gerne heute mal diese Methode Alice Ethnography ausprobieren und würden gerne so eine Beobachtung machen, wie wir so als Community unterwegs sind. Wer hätte denn Lust, heute über diesen Tag bis zu der Reflexionssession am Nachmittag so eine Beobachterrolle zu machen? Diese Personen, die sich dann gemeldet hatten, tatsächlich Interesse hatten, das zu tun, die haben wir dann noch gebrieft. Das heißt, wir haben konkretisiert, welche Leitfragen stehen dahinter. Wir hatten dann noch so ein Klemmbrett mit einem Zettel, wo die Fragen drauf standen und auch, wie sie ihre Beobachtungen festhalten können. Also mit entweder Zeichnungen oder was aufschreiben oder auch ein Foto machen oder Dinge einsammeln, kann auch physische Gegenstände sein, die ja irgendwas erzählen. Und nach diesem Briefing sind die dann über den Tag quasi ja unterwegs gewesen. Und wir hatten dann einen festen Session-Zeitpunkt am Nachmittag, wo dann eben alle diese Ethnografen wieder zusammenkommen mussten. Also das war die Bedingung, dass sie dann in dieser Nachmittagssession mit uns in die Reflexion einsteigen. Also so viel erstmal so zum Framing, wie wir das so eröffnet haben. Genau. Und vielleicht noch ganz kurz, bevor Maike noch sagt, nochmal die Fragen, die wir Ihnen so mitgegeben haben, damit man sich das vielleicht so ein bisschen besser vorstellen kann, waren: Was beobachtest du, hörst du oder spürst du in der Zusammenarbeit und im Miteinander der Teilnehmer? Also aus einer Session, aus Seitengesprächen, beim Kaffee, beim Essen, das konnte ganz unterschiedlich sein. Oder welche Dynamiken entstehen in der Gruppe? Was nimmst du da wahr? Ne? Was ist anders vielleicht auch als in anderen Treffen? So Auffälligkeiten beobachtest du es oder was einfach sonst noch besonders auffällt, damit sie so ein bisschen so eine Orientierung hatten, was wollten wir.
Sehr schön. Und Marco, du hast im Vorgespräch gesagt, es gab zwei Rollen, Facilitation und Beobachtung, glaube ich. Magst du was darüber erzählen?
Ja, also wie gesagt, wir waren 7 Beobachter, 7 Ethnografen. Und ich habe mich bereit erklärt, in diese Ethnografenrolle mit reinzugehen, weil ich den Prozess sehr spannend fand. Ja, ich war dankbar, dass Anne den anderen Bereich, also das Moderieren, das Facilitieren, dass sie das gemacht hat. Und ich mich auf diese Ethnografenrolle fokussieren konnte, weil ich wollte einmal wissen, was macht's mit mir und bleibe ich in der Rolle. Ja, das war das Spannende. Ja, und greif mal vorweg, vielleicht kommt es aber auch noch, dass das genau die Herausforderung ist, die ein Ethnograf hat. Ja, er sollte aus meiner Sicht in seiner Ethnografenrolle bleiben. Das heißt, du bist Beobachter und nicht Teilnehmer. Ja, also trenne diesen Prozess, weil wenn du Teilnehmer bist, dann verlierst du den Blick für die Beobachtung, weil uns ging es wirklich darum, bei dieser Aufgabe, was wir beobachten wollten, auch in Rücksprache übrigens mit Birgit zusammen, weil wir ihr das ja auch angeboten haben, was passiert genau in der Anwendung mit LS, was entsteht, wie entwickelt sich dieses, ich lerne LS kennen, ich spüre diese besondere Dynamik, wie lange dauert das, ja, wann werde ich gefixt, wie entstehen Nachfragen innerhalb einer Struktur, das zu beobachten und eben nicht Teil davon zu sein. Ja. Ja, das war diese spannende Herausforderung, die man als Ethnograph hat. Ich gebe zu, ich habe bei nicht allen Sessions da mich so streng dran gehalten. Ich war in der ersten und ich glaube in der letzten Session komplett Beobachter. Bei manchen Sessions habe ich mich anstecken lassen. Und es war auch dann das Ergebnis, ich gesagt habe, wenn du in der Rolle, wenn du das nicht fein trennst, verlierst den Fokus, ja, dann bist du nicht mehr in dieser Beobachterrolle drin. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen sehen, spüre und fühle und sehe, was passiert mit den Teilnehmern und dann danach gern, was passiert mit dir auch noch. Das war uns wichtig, dass wir einfach diese Beobachtung auch später gut wiedergeben können. Ja.
Habt ihr denn alle Ethnografen so vorher gebrieft und auch darauf hingewiesen, dass, dieses, ne, dass man auch die Beobachter dabei einbehalten hat?
Ja? Ja, da hatten wir darauf hingewiesen. Also das hatten wir auch schon beim Pitch gesagt, dass das eben Leute sein sollten, die jetzt nicht irgendwie selber Sessions geben, weil das halt schwierig ist, kann ich ja in dem Moment gar nicht beobachten. Und das gab dann auch Leute, die gesagt haben, nee, dann ich würde es eigentlich gern machen, aber das kann ich dann nicht. Und das war uns schon wichtig, dass das irgendwie auch von vornherein klar ist, worauf lasse ich mich jetzt ein, ne? wenn ich da mitmache. Das ist ja auch ein besonderes Commitment. Das ist eben nicht nur eine Session, sondern es lief ja eben auch über den ganzen Tag des Open Space Formats dann. Genau.
Das heißt aber, dass die Kolleginnen und Kollegen sich dann über die Ethnografenrolle, die Beobachterrolle begeben haben, dann auch wirklich die ganze LS Connect von außen betrachtet haben?
Ich würde sagen, teilweise auf jeden Fall ja. Also teilweise waren sie Beobachter. Wie gesagt, ich kann es an meinem Beispiel sagen, ich war Beobachter. Ich habe aber auch die Rolle mal gewechselt, also versucht, sie zweifach auszuüben. Das heißt, einmal Beobachter und einmal Teilnehmer zu sein. Deswegen konnte ich sagen, die besten Beobachtungen hatte ich eben dann, wo ich nur Beobachter war. Das haben die anderen Ethnografen auch gemacht. Ja, da waren ja auch wunderbare Ergebnisse. Manche haben den Vorgang gezeichnet, manche haben Bilder gemacht, manche haben mit dran teilgenommen und dann ihre Beobachtungen geteilt. Es war ganz unterschiedlich. Ja, aber wenn wir rein von der Rolle, von der Vorgabe ausgehen, bleibe Beobachter und bleib in deiner Rolle drin, weil es geht ja nicht darum, dass du im Prinzip das Nutzerverhalten, wir müssen mal gucken, was machen wir? Wir beobachten Nutzerverhalten, wir beobachten, wie gehen Menschen in bestimmten Situationen um oder wenn wir so einen Transformationsprozess, wie erleben Menschen einen Transformationsprozess? Das ist ja wichtig für die Beobachtung, weniger, dass du im Prinzip deine Gedanken, Gefühle teilst, was du gerade erlebst.
Bevor wir noch auf ein paar andere Aspekte eingehen, würde ich mir erstmal fragen, was ermöglicht denn nun diese Liberty Structure für euch? Was hat sie euch ermöglicht oder was meint ihr, was sie ermöglicht, wenn man sie anwendet?
Also ich finde ja immer, wenn man Beobachter ist, dann kann man ja auch ein bisschen kritischer auf Dinge drauf gucken. Ne? Das ist halt der große Vorteil und es kamen auch sehr, sehr spannende Beobachtungen oder auch dann Hypothesen später zustande zur Community und auch zu dem Miteinander an dem Tag. Ich glaube, die wären so nicht unbedingt rausgekommen oder entstanden. Also eben, weil ich so ein bisschen so diese Distanz wahre und bewusst mit dem Auftrag auch der Beobachtung unterwegs bin. Ich meine, wir alle beobachten ja die ganze Zeit, aber wir haben dann nicht so den Fokus da drauf und auch den Auftrag, das später auch nochmal so zu formulieren oder zu reflektieren in der Gruppe. Dadurch kommt es dann tatsächlich schon auch nochmal zu ganz anderen Perspektiven, Hypothesen und dann auch Ableitungen, glaube ich.
Ich würde es gerne mal an einem konkreten Beispiel festmachen. Wir haben ja danach auch nochmal eine Nachsession gemacht mit den Ethnografen zusammen, wo wir gesammelt haben, was ist denn euch danach noch so hängen geblieben und was habt ihr dann so bei euch gemerkt? Und da war ein Aspekt drin, wo es darum ging, sind LS tatsächlich, ich sage es mal, das Allheilmittel für jedes Meeting, ja. Und wir haben immer so ein bisschen das Problem, wir kommen zu der LS Connect hin und da sind wir so in einer Bubble drin, ja. Das heißt, da kommen Menschen mit gleichgerichteten Interessen, ja. Die fühlen sich alle wohl, die finden das alle gut, die machen da alle mit und so ein bisschen wird ja die auch, könnte sein, suggeriert, Achtung, das funktioniert immer, aber es funktioniert halt nicht immer oder es gibt Stolpersteine und das ist so ein bisschen das, was diese Struktur auch möglich macht. Das heißt, geh mal raus aus dieser Blase, geh mal aus der Bubble raus und schau mal genau drauf, ist es denn tatsächlich so? Oder gibt es Problemstellungen, die wir von außen besser erkennen und von innen eben nicht? Oder wie es immer so schön heißt, du musst heraustreten aus dem, wo du gerade bist, du musst über den Tellerrand schauen. Oder warum gelingt es Menschen, die außerhalb einer Konfliktsituation stehen, diesen Konflikt anders da wahrzunehmen? Und das ist das, was diese Struktur so wunderbar macht. Du bist Beobachter, du beobachtest Verhalten, du beobachtest Situationen mit einem anderen Auge, wie jetzt Teil der Situation zu sein. Und das macht die möglich. Und auch so Dinge zu erkennen, Achtung, sind wir gerade in der Blase unterwegs? Ist das die Realität, die wir gerade abbilden? Oder ist es ein wunderbares Modell, das als Modell gut funktioniert? Und wo ist es in der Praxis? Wo sind die Hürden? Ja.
Okay.
Also vielleicht, um da auch nochmal zu ergänzen, also tatsächlich auch die Selbstkritikfähigkeit, ja, also in dem Ganzen, durch diese hohe Begeisterung, die da ist zu diesen Methoden, war halt dann irgendwie auch so ein bisschen klar, okay, sind wir in der Lage irgendwie, um uns mal kritisch zu beobachten, sind wir in der Lage, Konflikte auch zu lösen, die innerhalb der Community da sind, oder zumindest sich andeuten. Das sind so Beobachtungen, die dann nochmal so rauskamen, gerade durch jemand, der vielleicht noch eher neu war, mitgemacht hatte bei dieser Beobachtung, ne? Also der jetzt nicht irgendwie der jahrelange Pro ist und ganz tief drin ist. Das war ganz spannend. Also tatsächlich, ja, durch diesen Abstand auch diese Kritikfähigkeit zu haben und da Dinge zu hinterfragen.
Okay. Das heißt also, wenn ihr nochmal zusammenfasst, für unsere Hörerinnen da draußen den Praxisbezug herstellen, wann mache ich das? Wann kann ich die gut einsetzen? Und was muss ich dann worauf muss ich bei der Einladung und Durchführung unbedingt darauf achten, dass es funktioniert aus euren Augen heraus?
Also ich mache es mal an unserem Thema gerade aktuell bei uns als Dienstleister fest. Ja, also wir stecken den Transformationsprozess fest, ist nicht, aber wir sind in der Transformation drin. Und die Transformation, die agile Transformation, ist ein iterativer Prozess. Es hört nicht auf. Es ist der ewige Change, ja, der immer ist. Und wenn ich jetzt, und wir stecken in Situationen fest, ist ja nicht so, dass bei jedem die agile Transformation super funktioniert, sondern es gibt ganz viel Widerstände, es gibt ganz viel Stolpersteine, die Prozesse stecken fest und die Unternehmensleitung sagt, sind wir da gerade noch richtig unterwegs? Um jetzt festzustellen, ja, was ist es jetzt gerade, was es macht oder was hindert uns gerade, dort vorwärts zu kommen, ist es eine hervorragende Struktur zu sagen, okay, wir suchen uns jetzt mal Ethografen, ob jetzt extern oder intern, die genau einen Scrum-Prozess, eine Retrospektive, eine aktuelle Situation, Scrum of Scrum, keine Ahnung, beobachten und schauen, warum steckt es gerade fest? Was sind die Faktoren, die es gerade hindern, dass es sich weiterentwickelt? Und dort ganz klar hinzuweisen, Achtung, beobachte alles, beobachte Verhalten, beobachte Mimik, Gestik, beobachte Äußerungen, die im Endeffekt schauen, woran liegt es, wo entstehen die Widerstände, dass eben das gerade steckt oder nicht, ja, nicht weiterentwickelt werden kann.
Sehr gut, ja.
Ja, vielleicht generell, also ich würde sagen, für das Thema Kulturbeobachtung ist es eben total wertvoll, weil gerade bei allen Dingen, die wir irgendwie verändern wollen, da gucken wir eben sehr stark auf die technischen Veränderungen, auf die Strukturen etc. bla bla. Und dann sage ich, ja super, das klappt doch total gut, das haben wir jetzt hier schon umgestellt und das. Aber hat sich dann wirklich das Verhalten verändert? Wie verhalten sich Leute? Oder wie ist die Haltung auch der Leute beobachtbar in ihren Handlungen damit, ne? Das dahin zu gucken, das hilft dann tatsächlich über so konkrete Beobachtung, ja? Und von Situationen und eben direkt reingehen. Und das auch durch Leute, die so mitschwimmen. Also es war ja auch so, vielleicht können wir darauf nochmal eingehen, die Ethnografen waren ja jetzt auch nicht besonders gekennzeichnet, sondern die waren ja mit allen anderen in den Sessions auch drin. Das heißt, sie waren irgendwie nicht die Kamera, die oben drauf hing, sondern sie waren irgendwie so mittendrin und dadurch kriegt man natürlich irgendwie auch andere Stimmungen oder auch anderes auch in der Interaktion mit den anderen mit. Das ist wertvoll.
Vielleicht da ein Punkt, was du gerade gesagt hast, weil ich das gerade ganz wichtig fand. Gerade wenn du in Entwicklungsprozessen oder in diesem Wandel mit Chains drinsteckst, es ist unheimlich einfach, Spielregeln zu verändern. Ja, kann ich machen. Ich sage, wir arbeiten morgen nach Scrum, wir arbeiten morgen danach. Aber wie verändert sich Verhalten dadurch? Weil Spielregeln beeinflusst Verhalten. Und wie verändert sich die Psyche dadurch? Und Verhalten und Psyche sind dann wieder Faktoren, die schwieriger zu beobachten, beziehungsweise in die Psyche kann ich reinschauen, ja. Und das kann ich nur beobachten, wo ich sehe, okay, wie verändert sich durch eine veränderte Spielregel das Verhalten? Wie äußern sich die Menschen dazu? Und hat das Einfluss auf die Psyche? Ja? Also das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Prozess im Rahmen von jedem Change-Vorhaben zu schauen, bringt diese Veränderung, die wir vorhaben, auch eine Verhaltensänderung? Ja, und wie wirkt sich die aus? Ist es positiv oder sehr negativ? Von daher gesehen, das ist, diese Struktur unterstütze ich einfach dabei, deinen Blick zu schärfen. Beobachte erstmal, bevor du bewertest, aber beobachte, was stellst du fest?
Genau, und, das heißt aber auch, dass quasi, wir haben auch im Vorgespräch ja auch darüber gesagt, eigentlich machen wir die ganze Zeit ja ein bisschen, also alle, die im beratenden Bereich unterwegs sind oder ne, im Bereich Coaching, Beratung, Dinge beobachten wir ja auch. Und Simple Ethnography gibt uns dann quasi nochmal einen Rahmen, den wir aktiv benutzen können, um unsere ansonsten vielleicht eher intuitiv stattfindende Dinge etwas mehr in eine Struktur zu packen und uns ein bisschen selber Handwerkzeuge in die Hand zu geben, etwas noch anders zu machen oder besser zu machen oder zu reflektieren, ob das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, eigentlich immer gut war oder ob man nicht zu sehr auch von der Beobachter in die eingreifende Rolle gegangen ist und euch das System verändert hat von außen und dementsprechend Dinge gar nicht so richtig wahrgenommen hat oder verbessert hat. Ne? So ist, könnte das auch so ein Aspekt sein?
Marc ja, nickt. Auf jeden Fall.
Anne nickt auch.
Ja. Ich würde vielleicht noch mal hinzufügen, was wichtig ist im Unterschied zu, wenn man sagt, als Berater macht man es sowieso schon. Hier sind es dann Leute aus der Organisation oder in diesem Fall aus der Community, die das machen. Und das ist ein besonderer Wert, ja, wenn ich das so als Struktur aufsetze, weil es nicht die Leute sind, die sowieso schon beobachten oder die auch eine bestimmte, vielleicht auch ähnliche Blickrichtung haben. Und das ist so wertvoll, dass es so, es kann auch zu Konflikten führen oder so ein bisschen ungewohnt sein. Ne? Und vielleicht am Ende, wenn man zusammenkommt, hä, auf welcher Ebene oder was hast du denn beobachtet? Wo achtest du denn drauf? Aber all das in dieser Summe ergibt eben ein Bild, was besser und breiter ist, als das, wenn ich jetzt quasi in meiner gewohnten Perspektive, die ich sowieso beobachtend bin, an Wissen oder an Fakten mir zusammensammle. Ne? Und das ist das Schöne, so. Das ist wirklich eine Einladung an mehrere Personen, gemeinsam zu beobachten, so wie sie eben sind und mit dem Wissen und mit dem Blick, den sie haben, und das dann zusammenzutragen. Und deswegen ist auch diese Reflexion am Ende so wahnsinnig bereichernd, weil die Perspektivenvielfalt zusammenkommt. Und ja, ich glaube, jeder Einzelne da drin tatsächlich auch nochmal ganz Neues lernt über das, was heute war. So, ne?
Und vielleicht dazu noch ergänzend, wenn wir jetzt die Stakeholder-Perspektive einnehmen, also ich nehme jetzt mal Birgit Nischak als Beispiel, ja, als Stakeholderin der LS Connect oder als Produktgeberin, wie du es bezeichnen magst. Für sie ist es unheimlich wertvoll zu sehen, ja, was passiert da und kann ich daraus letztendlich für mich, es geht ja auch in die Richtung Prototypen entwickeln, was bauen, was entwickeln, um die LS Connect in ihrer Durchführung, im Format, in den Strukturen, was die Nutzer, was die User, was die Kunden angeht, zu verbessern. Weil das macht es ja für die Stakeholder auch sehr wertvoll zu sehen, ja, wie haben sich denn meine Teilnehmer verhalten? Was ist denn gut gelaufen? Wo hast du vielleicht ein paar Stolpersteine festgestellt, damit ich das danach wieder einbauen kann, um mein Produkt zu verbessern?
Sehr schön. Bei der Einladung habt ihr dann halt die Ethnografen auch bewusst eingeladen, gewisse Dinge zu beobachten, richtig? Ihr habt nicht einfach gesagt, geht los, beobachtet irgendwas, sondern ihr habt schon bei der Einladung darauf geachtet, beobachtet das und das oder achte auf diese Dinge dort, das ist das, was uns interessiert, richtig?
Genau, also wir haben auch da gelernt und hätten es vielleicht jetzt, wenn wir es nochmal machen würden, noch ein bisschen spezifischer an bestimmten Stellen formuliert. Ja, ich glaube, je spitzer man die Beobachtungsvorgabe oder den Blickwinkel formuliert, desto einfacher wird es, das zusammenzufügen. Aber wenn ich es natürlich ein bisschen offener lasse, dann kann ich natürlich auch ein breiteres Bild bekommen, was eventuell auch noch neue Perspektiven noch mal mit reinbringt. Ne? Das muss man sich ja immer überlegen bei der Fragestellung. Genau, also ich glaube, wichtig ist tatsächlich, dass man gut Zeit lässt, für das hinterher zusammenbringen. Also wir haben ja dann einen Gallery Walk gemacht. Das heißt, die Leute hatten dann das, was sie mitgebracht hatten, Post-its an die Wand oder ein Bild gemalt nochmal dazu, um das zu verdeutlichen, oder Dinge ausgestellt, die sie mitgebracht haben. Und das dann auch in der Gruppe zu sichten und das dann gemeinsam nochmal zu reflektieren und daraus Hypothesen. Also wir haben dann quasi nochmal die Methode What's So What Now What dafür auch angewandt. Im Bewusstsein, okay, die Whats sind die Beobachtungen. So what, welche Annahmen bilden wir jetzt auf Basis dieser dieser Beobachtung oder das, was ihr dokumentiert habt im Gallery Walk und dann nochmal die Ableitung Now What, eben gemeinsam auch mit Birgit als Initiatorin oder Organisatorin dieser Alice Connect, was ergäbe sich denn an Möglichkeiten jetzt auf Basis dieser Erkenntnisse zu verändern oder neu zu starten oder was auch immer. Und dafür braucht man Zeit, also für diesen Gallery Walk und für die Reflexion und Ableitung. Deswegen haben wir ja auch nochmal eine Session hinterher mit sehr viel Verspätung, ein paar Wochen später nochmal gemacht, weil wir leider an dem Tag gar nicht dazu gekommen sind, ne? So eine Session auf dem Open Space Format war 45 Minuten, das war dann für uns natürlich zu kurz. Wir konnten dann gerade so diesen letzten Teil auch gar nicht mehr machen. Also das würde ich nochmal so als Erkenntnis mitnehmen, durch die Fülle an Beobachtungen und auch die Unterschiede der Perspektiven brauchst, glaube ich, nochmal mehr also Verarbeitungszeit, um das dann zu sichten und zu etwas zu bringen.
Ich würde auch, das vielleicht so zu ergänzen, vielleicht dann auch mal bewusst nochmal einen Tag oder zwei dazwischen lassen, um dann nochmal zu reflektieren. In der Retrospektive betrachtet, würde ich als Ethnograf sagen, bleib in deiner Rolle. Ich würde vielleicht den einen oder anderen wirklich drauf briefen, bleibt hart in eurer Rolle drin als Beobachter. Macht wirklich das, was wir euch vorgeben, weil uns interessiert das Nutzerverhalten. Ja. Und Fakt ist, ich würde dann wirklich auch nochmal einen Tag dazwischen lassen, um diese ganzen Eindrücke, weil das war auch, wie wir unsere Ethnografen-Session im Nachgang nochmal gemacht haben, wurde es sogar als positiv empfunden, weil gehen wir jetzt nochmal in dieses Thema der Bias, also der Verzerrungen, die wir haben. Ja. Du bist ja positiv gepolt durch oder geframed durch diese Veranstaltung. Alles ist cool, alles ist super, ja. Und wir fühlen uns ja auch alle gut und es gefällt uns auch gut. Aber es ist extrem wichtig, da einen Abstand zu bekommen, ja. Also auch wenn du in einem Unternehmenskontext unterwegs bist und einen Change machst, eine Beobachtung eines Changes, sich rauszunehmen, dass du nicht diesen Heuristiken, nicht diesen Verzerrungsbildern unterwegs bist, sondern dass du bewusst, wie gesagt, diese kritische Distanz nimmst, weil es braucht auch kritische Distanz, um zu sagen, okay, was war vielleicht nicht so gut oder wo wäre eine Veränderung notwendig?
Sehr schön. Wundervoll. Also alle ihr da draußen, ihr lieben Menschen, versucht's mal. Guckt euch mal die Structure nochmal an. Sie ist ja eine der Dinge, die man weniger häufig, glaube ich, sich im Menü hervorzieht. Schaut es euch nochmal an, guckt mal, ob ihr Anwendungsmöglichkeiten findet und dann gebt uns ein Feedback, wie es für euch war. Wir fragen am Ende ganz gerne nochmal und sonst so. Was habt ihr noch für Tipps, Inspirationen, Dinge, die ihr unseren Hörern mitgeben wollt? Fangen wir mit Marco an.
Also Inspiration und Tipps. Inspiration ist LS. Also für mich gibt es kein Meeting ohne LS. Es ist zwischenzeitlich so und vielleicht mag der eine oder andere denken, das ist jetzt so eine Plattitüde, das sagt er immer. Nee, es ist tatsächlich so, mach kein Meeting mehr ohne LS. LS ist ein wunderbares Tool, was dir hilft, deine Meetings einfacher zu strukturieren. Nimm dir Stress aus deinen Meetings und strukturiere deine Meetings und überlege, was möchte am Ende deiner Meetings erreicht haben. Und da ist LS ein unschlagbares Werkzeug. Ja. Und es gibt immer einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, was mich ganz, ganz besonders inspiriert. Wir sind unterschiedliche Menschentypen. Es sind unterschiedlich unser Vorgehen im Denken und im Handeln. Wir haben die Stillen, die gute Ideen haben. Wir haben die Lauten, die man manchmal ein bisschen einbremsen muss, weil sie zu schnell nach vorne gehen und den etwas zurückgezogenen, etwas Stillen zu wenig Raum geben, sich entfalten zu können. LS bietet diese Räume, schafft diese Räume für eine gute Zusammenarbeit, für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und gerade wenn man im Thema systemische Beratung unterwegs ist, ist LS ein wunderbares Tool, auf diese Punkte einfach Rücksicht zu nehmen.
Super. Danke, Marco. Anne.
Ja, ich kann nur sagen, Mut. Einfach mal mutig ausprobieren. Und irgendwie kann gefühlt gar nicht so viel schief gehen mit Liberating Structures. Vor allem natürlich die einfachen, kleineren Strukturen, die kann wirklich jeder anwenden. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, oh, hätte ich besser nicht die Liberating Structure angewandt. Also ich glaube, man kann nur gewinnen. Das ist der Punkt. Und ganz wichtig, sowas hätte ich jetzt nie alleine ausprobiert, wäre nicht Marco auf mich zugekommen und hätten wir nicht auch so einen Safe Space über so eine coole Community, die einfach alles ausprobiert und offen ist und toleriert. Das ist ein unschätzbarer Lernraum, um dann in die Realität, ins Unternehmen zu gehen und schon mal sagen, ja, ich habe schon ein Gefühl, ich habe es schon mal ausprobiert, ich weiß schon ungefähr. Also nur ermutigen, diese netten Communities, die es überall gibt, zu nutzen.
Sehr schön. Ja, dann herzlichen Dank an euch beiden, dass ihr eure Zeit hier und eure Einsichten hier für heute auf Preis gegeben habt.
Danke dir, Christian, fürs Teilen dürfen unserer Erfahrung damit. Danke.
Danke für die Einladung und nochmal danke auch an Anne, dass sie ich hätte schon fast gesagt, den Blödsinn, den ich immer im Kopf habe, mitmacht. Nee, Spaß beiseite. Es ist immer wunderbar, auch was zusammen zu erarbeiten und es hat mich super, super gefreut, heute wieder hier zu sein. Dankeschön.
Sehr schön. Das war der Praxis-Podcast Deliberating Structures. Den Deliberating Structures Praxis-Podcast findet ihr auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Denn ohne Bewertungen lässt sich effektiv die Reichweite des Podcasts erhöhen, damit noch mehr Menschen Deliberating Structures ausprobieren können. Ich bin Christian Weihnacht und ich freue mich, von euch zu hören.